Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Sigrid Brinkmann.
Bruno Lüttke hielt man für Deutschlands schlimmsten Serienmörder im Nationalsozialismus und in den Nachkriegsjahrzehnten. Wir sprechen über die Fabrikation von Verbrecherlegenden und die Lust an True Crime Stories. Zwischen Liegekur und Sportwettkampf, Todesangst und Tango-Tee. Das Germanische Nationalmuseum in Nürnberg beleuchtet den Mythos Davos in Kunst und Literatur. Johnny Pacheco hatte ein langes Leben, gründete die berühmte Band Fania Allstars und ein grandioses Plattenlabel. Wir erinnern an den Salsa-Pionier und stimmen uns ein mit Musik von ihm und seinem Orchester. Musiker, denen es gelingt, das Baseballstadion der New York Yankees zu füllen, gibt es, aber es sind nicht viele. Johnny Pacheco schaffte es mit seiner Band Fania Allstars. Am Montag ist der Multi-Instrumentalist gestorben. Er wurde 85 Jahre alt. Über den Bandleader, nachdem ein jährliches Festival für lateinamerikanische Musik und Jazz in New York benannt ist, habe ich am Abend mit dem Journalisten Christoph Twickel gesprochen. Johnny Pacheco ist als kleiner Junge mit seinen Eltern aus der Dominikanischen Republik nach New York gekommen und hat sein Leben in der Stadt verbracht, Bands und ein legendäres Plattenlabel gegründet. War diese riesige Metropole für ihn, für sein Temperament, seinen Hunger nach Talenten und Musikern, mit denen er Lust hatte zu spielen, der genau richtige Ort?
Ja, New York war damals in den 40er Jahren, als Johnny Pacheco als kleiner Junge da hingekommen ist, ein Schmelztiegel vieler Kulturen, und in der Bronx traf es sich halt, dass die Latin Music, also Musiker aus Kuba, aus Puerto Rico, aus der Dominikanischen Republik, aus vielen Ländern zusammenkamen und da an so einem neuen Sound getüftelt haben. Das war damals in den 40ern der Mambo und der Cha-Cha-Cha, und Johnny Pacheco hat das aufgegriffen, hat sich sehr an den kubanischen Meistern orientiert und hat eben mit seinen Bands dann das gespielt, was man später Salsa nannte.
Pachecos Vater war Musiker, da lag es ja eigentlich nahe, dass er auch Instrumente zu spielen lernte, also der Sohn. Das waren Flöte, Akkordeon, Saxophon und Klarinette. Hat Johnny Pacheco, so wie er konnte, eigentlich eigene Bands gegründet oder sich vorher dann doch noch an einer Musikschule ausbilden lassen?
Ja, er war kurz auf dem Juilliard College in New York, wo auch viele Leute, unter anderem Tito Puente, gelernt haben. Aber er war da so ein bisschen unzufrieden, weil das meiste hatte er eigentlich schon quasi learning by doing sich drauf geschafft. Der hat als Teenager schon angefangen, mit Javier Cugat, mit Tito Puente und anderen zu spielen, als Perkussionist und später dann als Flötist. Akkordeon hat er auch gespielt in Merengue-Bands. Also das war auch eine ziemliche Knochenarbeit damals. Es waren so Jobs, wo man ein paar Dollar bekommen hat, und dann musste man auch wirklich jeden Abend unterwegs sein, um seinen Lebensunterhalt damit zu bestreiten. Das war eine gute Schule.
Pacheco gilt als Pionier des Salsa, diesem karibischen Stilmix, der in den 60er und 70er Jahren in den USA entstand. War für ihn als Musiker Salsa die große Leidenschaft?
Naja, Salsa heißt ja übersetzt Soße, und die Salsa ist eigentlich ein Marketingbegriff gewesen, mit dem das Label Fania Records, was er 64 gegründet hat, zusammen mit einem italienischen Rechtsanwalt aus New York, haben die dieses Label gegründet und haben gedacht, naja, wie sollen wir den Leuten jetzt erklären, was wir für Musik machen? Ist das jetzt Mambo oder Descarga oder Guaracha oder Bomba und Plena, wie diese verschiedenen lokalen Musikstile hießen? Wir mischen das ja auch mit Soul und wir mischen das mit Jazz. Lass uns das so einfach Salsa nennen. Es gibt einen großen Streit darüber, wer den Begriff Salsa eigentlich erfunden hat. Aber in jedem Fall ist es so, dass Salsa so das Label war, in dem in den 70er Jahren dann diese Musik auch über die USA hinaus nach Lateinamerika und international bekannt wurde.
Sie haben, Herr Twickel, das Label Fania Records eben gerade erwähnt. Pacheco hat es mitgegründet. Für welche Musikerkarrieren war Fania Records wichtig?
Ach, also eigentlich sind die Fania Allstars, diese Allstar-Bands, die dann in den 70ern gegründet haben, bis heute in ganz Lateinamerika der Inbegriff von Salsa. Und das waren die ganz großen Stars des Fania-Labels der 60er und 70er. Das waren Ray Barretto, Celia Cruz natürlich, Mongo Santa Maria war dabei, Richie Ray und Bobby Cruz. Ganz viele Namen, die man jetzt vielleicht in Europa nicht so drauf hat. Naja, natürlich Willie Colon und Ruben Blades, den kennt man noch als Schauspieler. Die sind vielleicht noch hier in Europa die bekanntesten. In Lateinamerika sind das Namen, die ungefähr so bekannt sind wie die Beatles und die Rolling Stones. Also das sind wirklich die absoluten Superstars gewesen.
Johnny Pacheco war der Bandleader der wahrscheinlich wichtigsten Salsa-Gruppe, also der Fania All-Stars. Das war ja eine riesige Band, die etwa genauso viele Live- wie Studioalben produziert hat. Für welchen Zeitgeist standen diese All-Stars?
Ach, ich glaube, das war der Versuch, nochmal so auf dem Höhepunkt des Salsa-Booms nochmal so eine richtige Supergroup zu kreieren. Das waren ja auch die 70er Jahre, man wollte also auch größer werden. Man hat dann im Yankee Stadium vor 40.000 Leuten gespielt. Es war auch ein bisschen der Traum, so richtig ganz groß zu werden, was ja der Latino-Musik in den USA nie wirklich gelungen ist. Da gab es immer so diese Dance-Crazes, so wie Mambo und Cha-Cha-Cha, aber so groß wie Rockmusik oder Soul war man eben nie. Und die Fania All-Stars haben da so ein bisschen am Himmel gekratzt. Und es war natürlich auch eine Band, die, sagen wir mal, Lateinamerika so ein bisschen musikalisch vereint hat. Da waren eben Leute aus Kuba, aus Puerto Rico, aus der Dominikanischen Republik, aus Panama vertreten. Und das hat man in Kolumbien, in Venezuela, überall in Lateinamerika, in Peru, in Ecuador natürlich aufgesogen. Das war auch ein neuer Spirit. Das hatte auch viel mit dieser Bürgerrechtsbewegung der 60er und 70er Jahre in den USA zu tun. Das war so ein bisschen, ja, das Gegenstück auch, sagen wir mal, zu der schwarzen Bürgerrechtsbewegung. Atmet sehr viel diesen Geist der späten 60er.
Der Salsa-Pionier, Multiinstrumentalist und Komponist Johnny Pacheco ist im Alter von 85 Jahren gestorben. Christoph Twickel hat an ihn erinnert. Danke dafür, Herr Twickel. Das 20. Jahrhundert, sagen die englischen Künstler Gilbert und George, war mit einer Kunst gestraft, die nicht zu verstehen ist. Sie propagieren deshalb eine Kunst für alle. 45 ihrer großformatigen, gerasterten Fototableaus aus den Jahren 1972 bis 2019 sollen sehr bald in der Frankfurter Schirn-Kunsthalle gezeigt werden. Rudolf Schmitz hatte die Möglichkeit, schon vor der Eröffnung in der ersten Märzwoche durch die Räume zu streifen. Er entdeckte einen überwältigenden Bildkosmos zu den Themen Tod, Leben, Hoffnung, Sex, Geld, Ethnie und Religion.
Underneath the arches, I dream my dreams away. Underneath the arches.
Damit fing alles an, Ende der 1960er Jahre. Gilbert und George in ihren gepflegten Anzügen, geschminkt mit Goldbronze, sangen zu einer Schallplatte aus den frühen 1930er Jahren. Es ging um Arbeitslose, die unter den Brücken schlafen und notgedrungen ihr Leben verträumen. The Singing Sculptures nannten sich die jungen Absolventen der Londoner St. Martin's School of Art. Zwei Personen, ein Künstler, Bildhauer und Skulptur zugleich. Die Kunstszene war elektrisiert, das hatte es noch nie gegeben. Daniel Birnbaum zusammen mit Hans-Ulrich Obrist, Kurator der Schau.
Ja, ganz am Anfang haben Gilbert und George ja eingesehen, dass sie selber die Kunst sind. Da braucht man eigentlich keine Bilder. Man läuft einfach durch London und ist Kunst. Aber es ist ja auch die Erfahrung, die eigene Erfahrung, die Kunst ist. Und die muss irgendwie organisiert werden.
Und ihre Erfahrungen als homosexuelle Männer, die in einem heruntergekommenen Viertel im Osten Londons lebten, organisierten Gilbert und George dann in gerasterten Bildtableaus, handkolorierten Schwarz-Weiß-Fotografien. Die Hauptrollen in diesen Erzählungen aus Kneipentouren, Graffitis, religiösen Symbolen, Straßenfunden, jungen Männern spielen Gilbert und George immer selbst. Schonungslos ehrlich, mit exhibitionistischen Neigungen und fast immer gentlemanlike. Als sie diese Darstellungsform der gerasterten Fotokollage entdeckt hatten, fühlten sich Gilbert und George in der Lage, ihre Welt und die Realität da draußen miteinander zu verschmelzen.
We would be able to deal in some way with death, hope, life,
fear,
sex,
money,
race,
and religion,
and shitty,
naked,
human
world.
Und die nackte, beschissene, menschliche Welt rückt Mitte der 1990er Jahre, zur Zeit der AIDS-Krise, in den Mittelpunkt der Werke. Körperflüssigkeiten, Blut, Urin, Sperma sowie Exkremente, aber auch die nackten Körper der britischen Gentlemen geraten ins Zentrum. Und selbst diese Bilder in ihrer tabubrechenden Wucht haben etwas merkwürdig Religiöses. Als würde da ein weltlich zuversichtlicher Choral angestimmt. Philipp Demand, Direktor der Schirn-Kunsthalle.
Es ist eine unglaublich bildgewaltige Welt, die Gilbert und George aufmachen. Eine Welt, in der ganz zentrale Dinge des Menschseins verhandelt werden, schon seit Jahrzehnten. Sie arbeiten natürlich mit diesem Überwältigungseffekt. Man muss lange schauen, soll lange schauen auf diese Bilder. Die sind unglaublich komplex und gleichzeitig für mich wirken sie immer so ein bisschen wie Kirchenfenster. Also man hat das Gefühl, man kann durch diese Kunstwerke auch durchschauen und nicht nur drauf.
Seit Gilbert und George ihre Bilder am Computer bearbeiten, wuchern die Formate, explodieren die Farbeffekte und wimmeln die Details. Das führt nicht immer zu starken Aussagen. Aber auch mit ihren fast 80 Lebensjahren halten Gilbert und George die Augen weit offen. Da werden die Burka-Frauen des Londoner Ostends mit den Lachgaskartuschen garniert, die sich die Hipster für die Partys reinziehen und auf der Straße liegen lassen. Oder Gilbert und George stellen sich als bartüberwucherte Kobolde dar. Und zielen damit auch schon wieder auf ein soziopolitisches Phänomen. Daniel Birnbaum.
Die Bartbilder sind schon sehr skurril, aber auch, denke ich, lustig. Es geht ja immer um Sachen, die sie in den eigenen Straßen finden. Und die haben plötzlich eingesehen, dass East London sehr trendig wurde. Es war ja ein armer Stadtteil in den 60er und 70er Jahren. Plötzlich hatte jeder Kellner ein Bart. Und dieser Bart sah den religiösen Bärten sehr ähnlich. Und es geht eigentlich um diese merkwürdige Ambivalenz, dass man es nicht weiß, ob es ein Trendbart, ein Hipsterbart ist oder ein religiöses Bad.
Wenn diese Bilder Kirchenfenster sind, dann geht es um sehr blasphemische Kirchenfenster, durch die wir Betrachter auf eine schonungslos säkularisierte Gegenwart blicken. Oder auch auf eine Gegengesellschaft, die sich fundamentalistisch religiös neu formiert. Seit nunmehr 50 Jahren propagieren Gilbert und George eine offene, niemals moralisierende Sicht der Welt. Die Schau in der Frankfurter Schirn katapultiert mit ihrer dichten Hängung die Betrachter in einen tumultuös-anarchischen Bilderkosmos. Das ist befreiend, manchmal auch kaum auszuhalten, immer aber unverwechselbar.
Rudolf Schmitz über die Kunst von Gilbert und George. Ursprünglich sollte die Ausstellung am 12. Februar öffnen. Nun hofft man in der Schirn, dass die erwartbaren Lockerungen ab dem 7. März Publikum erlauben. Also, es handelt sich keinesfalls um eine digitale Ausstellung. Deutschlands schlimmster Serienmörder, das konnte jahrzehntelang behauptet werden, heißt Bruno Lüdke. Während des Zweiten Weltkriegs beichtete er 84 Morde an Frauen. Für 53 Verbrechen wurde er verantwortlich gemacht. 1944 wurde Bruno Lüdke getötet. Die Zeitungen waren seinerzeit voll von Berichten über seine Taten und 1957 flammte das Interesse noch einmal auf, weil der Kinofilm Nachts, wenn der Teufel kam, die Geschichte des Bruno Lüdke inszenierte. Es war das erste große Filmengagement für den damals 26 Jahre alten Mario Adorf. Heute weiß man, dass Bruno Lüdke kein Mörder war, sondern ein geistig zurückgebliebener Mann, der alles gestand, was ein Kommissar ihm unterstellt hatte. Der Fernsehsender Arte dokumentiert den Fall am 17. Februar. In unserer Sendung Kompressor hat Mario Adorf sich heute zu seiner Rolle als Frauenmörder geäußert.
Dass ich einem Menschen Unrecht getan habe, das hat mich dann schon umgetrieben, das muss ich sagen. Obwohl mich die meisten Leute beruhigt haben und sagen, reg dich darüber nicht auf, du hast eine Rolle gespielt und fertig. Natürlich, wenn man eine existierende Theaterrolle eines Dichters, wenn man die falsch interpretiert, dann tut man ja nur dem armen Dichter Unrecht posthum. Aber im Grunde ist das nicht so schlimm. Aber wenn man einen Menschen, der gelebt hat, dessen Familie noch da ist, und die dann letzten Endes ja einen schlechten Ruf bekommen, da sollte man Verantwortung spüren.
Soweit der Schauspieler Mario Adorf. Susanne Regner hat sich viele, viele Jahre mit dem Fall Lüdke und seinen Lügen beschäftigt. Sie lehrt Mediengeschichte an der Universität Siegen und ist Co-Autorin der umfangreichen Studie Fabrikation eines Verbrechers. Guten Abend, Frau Regner.
Ja, guten Abend, Frau Brinkmann.
Wann sind Ihnen zum ersten Mal Zweifel gekommen an der Bezichtigung Bruno Lüdkes, eine triebgesteuerte Bestie gewesen zu sein?
Ja, also da muss ich vielleicht etwas zu dieser Vorgeschichte erzählen. Nämlich während meiner Forschung zu Verbrecherfotografien bin ich zum ersten Mal in der Polizeihistorischen Sammlung im Berliner Polizeipräsidium auf die Vitrine gestoßen, in der eben dieser angebliche Mordfall Bruno Lüdke ausgestellt war. Da gab es so ein merkwürdiges Lichtbildalbum, eine Gipshand, Zeitungsartikel, Fotos auch von der Eingipsung eines Kopfes. Die Lehrmittelsammlung, muss man dazu sagen, war und ist es heute teilweise auch noch zum Anschauungsunterricht für angehende Kriminalbeamte und Polizisten da. Und das egal, wie alt die Fälle waren. Und 1994 dann, inzwischen unter neuer Leitung, wurde diese Vitrine entfernt, weil der Rotterdamer Kriminalist Jan A. Blau sein Buch da ließ. Er hatte also akribisch mit seiner Fachkenntnis nachweisen können, dass Bruno Lüdke keinen einzigen Menschen ermordet hatte oder haben könnte. Also alles fake, dieser angebliche Kriminalfall. Warum, und das habe ich mich schon damals gefragt, warum dann aber wurden in einem Jahr, nämlich von März 43 bis April 44, unglaublich viele angebliche Nachweise produziert zum, wie es damals hieß, Massenmörder Lüdke? Das kann der Kriminalist nicht erklären, auch nicht, was dann nach 1945, also bis in die Gegenwart an, ich nenne es mal True Crime, dazu produziert wurde. Und hier setzte jetzt die Arbeit der Kulturwissenschaftlerin und des Historikers an. Ich habe dazu übrigens schon 2000 in einer kriminologischen Fachzeitschrift publiziert. Seitdem hat es mich auch nicht mehr losgelassen. Und gemeinsam mit Axel Dossmann und dem Verlag Spector Books haben wir dann diese Fabrikation eines Verbrechers herausgebracht, also 18 Jahre später.
Einen geistig zurückgebliebenen Menschen zu manipulieren, schuldig zu sprechen und dann auch zu ermorden für Taten, die er nicht begangen hatte, das konnte in der Zeit des Nationalsozialismus geschehen. Und es gab ja wohl auch einen Hamburger Kripo-Beamten, der Zweifel an der Behauptung des Berliner Kollegen hatte. Also man konnte vielleicht von einem Riss wissen, aber warum, Frau Regner, hat sich das Bild in der Nachkriegszeit dann gehalten und verfestigt?
Ja. In der Nachkriegszeit nimmt ja die Geschichte überhaupt erst ihren Lauf. Das ist ja das Interessante, denn der Kriminalfall wird eben mit diesem fabrizierten Material im Nationalsozialismus überhaupt hier erst konturiert. Also über insbesondere eben mit historischen Fotografien ausgestatteten Bericht dieser True Crime Story in der Münchner Illustrierten 1956-57 wird das Ganze medial in Szene gesetzt. Zur gleichen Zeit stellt man im Berliner Kriminalmuseum das Böse aus und dann kommt der Remigrant Robert Ziobmak und macht daraus einen Spielfilm, ja, in dem die Nazis, die SS, die Fiesen und die bösen Figuren sind. Aber trotzdem, Bruno Lüdke wird dort als Massenmörder bezeichnet. Aber eigentlich, da muss ich vielleicht dazu sagen, habe ich einen Schritt vergessen, nämlich der Spiegel berichtet über diesen Fall erstmals ausführlich, eben schon 1950 in einer Serie über die NS-Kriminalpolizei. Und hier werden überhaupt die Narrative für das Böse gesetzt, die so lange auch wirksam sind. Ja? Narrative wie über das Böse, wie der schädlichste Massenmörder Deutschlands, Dover Bruno, von Menschenaffen wird geschrieben und zwar von Rudolf Augstein. Diese Formen der Rassifizierung eines Verdächtigen sind exemplarisch zu sehen und das wird auch in der Fernsehdokumentation morgen sehr gut erläutert.
Würden Sie sagen, die Publizistik der 50er, 60er Jahre hat dann auch ihren Anteil daran gehabt, dass die noch lebenden Schwestern des Bruno Lüdke nicht versucht haben, den Bruder zu rehabilitieren? Mario Adorf sprach das ja auch an, dass man Schuld auf sich lädt, wenn man Lügen über einen Menschen verbreitet und die Angehörigen dann mit der Verzerrung leben müssen.
Ja, genau. Also im Zuge der großen Feier des Films 1957, die Schwestern hatten sich da organisiert und haben versucht, den Verleih, also Gloria Filmverleih, auch zu verklagen in diese Richtung. Ja, und das wurde abgewehrt mit dem Argument, also man würde das aus diesen Akten ziehen. Es hat ja niemals ein Urteil gegeben über Bruno Lüdke. Es hat niemals eine juristische Sicht auf diesen Fall gegeben. Ja, und trotzdem hat man damals gesagt, das sei rechtens und vielleicht auch, weil der Film eben halt so populär wurde.
Frau Regner, würden Sie sagen, die Arte-Dokumentation bildet Sie das Leben des zwangssterilisierten, 1944 in Wien getöteten Bruno Lüdke gerecht ab?
Das ist schwierig zu sagen, weil das, glaube ich, nicht das Ziel dieser Dokumentation, sondern die Dokumentation will mit besonderer Hervorhebung des Films zeigen, wie man sozusagen die Dokumente, die wir herausgehoben haben aus den Archiven, wie man die dagegen schneidet. Ja? Also wie man versucht hat, mit diesem Film auch und diesen Dokumenten aus dieser Vergangenheit umzugehen. Also von daher, den wirklichen Bruno Lüdtke kann man nicht rekonstruieren. Sondern es sind immer Geschichten. Also es ist ja auch eine True-Crime-Geschichte. Auch das, was eben, wie gesagt, in diesen Zeitungsartikeln, im Film, in dann späteren Dokumentarfilmen bis hin ins Internet, wo Internetquellen zeigen, wie Bruno Lüdtke eben als der größte deutsche Serienkiller hier benannt wird. Also bis da hinein, also bis in die Gegenwart, gibt es immer wieder neue True-Crime-Geschichten über Bruno Lüdtke.
Was lässt sich denn aus diesem, sagen wir, zweifachen Skandal lernen? Also der Bezichtigung und auch Tötung während des NS und der Aufrechterhaltung der Lüge in der Nachkriegszeit?
Ja, ich bin der Meinung, dass diese Fake News eben eine lange Vorgeschichte haben. Und die so populären True-Crime-Stories, die eben in Filmen, Podcasts, Zeitschriften, ne, das heißt ja immer Verbrechen nach einer wahren Begebenheit, dass man diese auch als gemachte ansehen muss. Also das ist ja so der Kern von Fabrikation. Also ins semantische Feld gehören dann eben auch Herstellung, Erfindung, Fälschung, ja, von Fabrikation. Und wir hoffen, dass wir durch unsere Analyse in diesem Buch auch im Sinn einer politischen Bildungsarbeit ein Instrumentarium dafür bieten, dass man diese Fake News und diese True-Crime-Geschichten erkennen kann und sie analysieren kann, mit ihnen umgehen kann.
Die Erfindung eines Mörders heißt die Arte-Dokumentation über den Fall Lüdtke. Sie wird morgen gesendet und war der Anlass für unser Gespräch. Wer tiefer einsteigen möchte in den Skandal einer jahrzehntelang aufrechterhaltenen Lüge, kann das Buch lesen, das Susanne Regner mit dem Historiker Axel Dossmann veröffentlicht hat. Es heißt Die Fabrikation eines Verbrechers. Ich bedanke mich bei Ihnen für das Gespräch, Frau Regner.
Ja, ich danke auch.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die kommen heute von Oliver Thoma.
Der spanische Dichter Joan Margarit ist tot. Der Katalane starb im Alter von 82 Jahren in seinem Haus bei Barcelona. Das teilten seine Familie und das Kulturministerium mit. Der Gewinner des Cervantes Literaturpreises von 2019 und zugleich erfolgreicher Architekt sei einer Krebskrankheit erlegen, hieß es. Der spanische Ministerpräsident Sanchez würdigte Margarit auf Twitter als Architekt der Wörter. Seine Genialität mit der Feder sei immer von der Wertschätzung seiner Leser begleitet worden. Margarit schrieb seine ersten Werke noch auf Spanisch, aber später, in den 1980er Jahren, wechselte er zu Katalanisch. Der Lyriker war trotzdem nicht nur in seiner Region, sondern in ganz Spanien einer der meistgelesenen Dichter. Die Schauspielerin Lieselotte Pulver erhält bei der Verleihung des Schweizer Filmpreises in diesem Jahr den Ehrenpreis. Das teilte das Bundesamt für Kultur mit. Lilo Pulver habe die Filmgeschichte mit ihrem Spiel voller Humor und mit ihren subtil revoltierenden Interpretationen geprägt und erhielt große Zustimmung von der Kritik, so das Bundesamt. Es wolle Pulvers Beitrag zur internationalen Filmgeschichte von den 1950er Jahren bis heute würdigen. 1955 war sie in »Ich denke oft an Piroschka« zu sehen, 1961 spielte sie in Billy Wilders 1-2-3. Pulver wurde 1929 in Bern geboren, dort lebt sie seit einigen Jahren in einer Altersresidenz. Der Organisation Anadolu Kultur, des inhaftierten türkischen Menschenrechtsaktivisten und Kulturförderers Osman Kavala, droht die Auflösung. Die Organisation wehrt sich gegen eine entsprechende Klage des türkischen Handelsministeriums. Es wirft Anadolu Kultur vor, als Unternehmen registriert zu sein, um behördlichen Kontrollen zu entgehen. Die 2002 von Kavala gegründete Gruppe setzt sich für interkulturelle Verständigung durch die Kunst ein, auch mit dem Nachbarland Armenien, zu dem die Türkei keine diplomatischen Beziehungen unterhält. Der 63-jährige Kavala sitzt seit 3 Jahren im Gefängnis, ohne verurteilt worden zu sein. Ihm wird Beteiligung am gescheiterten Putsch gegen Präsident Erdogan 2016 sowie an den Gezi-Protesten 2013 vorgeworfen. Britische Schauspieler haben in einem offenen Brief an Premierminister Boris Johnson gefordert, die Visapflicht für Künstler aufzuheben, die in der EU arbeiten wollen. Wegen des Brexits benötigen Musiker und Künstler seit dem 1. Januar Visa und andere Dokumente für Auftritte in der Europäischen Union. London und Brüssel machen sich gegenseitig für die Situation verantwortlich. Durch die Visapflicht seien bereits Jobs verloren gegangen, heißt es in dem Schreiben der Künstler.
Davos, dieser Name ruft Bilder von teuren Skiresorts wach, Berichte vom alljährlich stattfindenden Weltwirtschaftsforum und die Bedeutung, die das einstige Schweizer Bergdorf noch immer als Kurort hat. Thomas Manns Zauberberg-Roman spielt im höchstgelegenen Sanatorium von Davos. Im Winter, so liest man bei Thomas Mann, mussten die Leichen im Hochgebirge per Bobschlitten herunterbefördert werden. Erschöpfte, kranke Menschen haben in der abgeschlossenen Bergwelt um ihr Leben gerungen. Zu einer Zeit, als die Zerrüttungen, die der Erste Weltkrieg gebracht hatte, spürbar und sichtbar waren. Eine Ausstellung im Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg beschäftigt sich mit dem Mythos Davos. Die Idee dazu hatte der Schweizer Kunsthistoriker Daniel Hess. Er leitet das Nationalmuseum seit 2019. Schönen guten Abend, Herr Hess.
Guten Abend.
Thomas Mann kannte Davos gut, denn seine Frau Katja war an Tuberkulose erkrankt und zur Liegekur ins Waldsanatorium geschickt worden. Ist er, Thomas Mann, eine zentrale Figur in Ihrer Ausstellung?
Ja, natürlich. Ernst Ludwig Kirchner und Thomas Mann stehen für eine ganze Reihe von Celebrities, wie wir sie genannt haben. Das Zentrum der Ausstellung ist auch ein Salon Europa. Weil weitere Namen sind Albert Einstein, Sherlock Holmes, Klavdia Schuscha, da sind wir mitten im Roman. Es ist tatsächlich ein Who-is-who der europäischen Kulturgeschichte von Musik, Literatur zu Sport und Kunstgeschichte in allen Facetten. Thomas Mann ist ein ganz wichtiger Exponent, aber es gibt auch, was die Zauberberge angeht, eine ganz lange literarische Tradition, die übrigens bei einer englischen Suffragette in den 1890er Jahren zum ersten Mal literarische Spuren hinterlässt.
Sind denn diese bildenden Künstler und Schriftsteller, auch Wissenschaftler, die Sie zitiert haben, einander begegnet? Gibt es da Zeugnisse?
Zum Teil ja. Es gibt ganz interessante personelle Konstellationen. Aber natürlich die zentrale Frage, ob Kirchner und Thomas Mann sich begegnet sind, die lassen wir offen. Wir haben ganz zum Schluss, fast als die Ausstellung fertig war, noch eine Zeichnung aus Privatbesitz zur Verfügung gestellt bekommen, wo angeblich Thomas Mann mit Kirchners Arzt im Gespräch ist. Ist es Thomas Mann? Ich lasse die Frage offen. Aber es ist eine unglaublich interessante Personenkonstellation, die sich da ergeben. Die Russische Revolution findet dann statt. Das sind dann eine österreichische Adlige mit Andreas Latzko, der da als Kriegszitterer nach Davos kommt und den ersten Antikriegsroman schreibt. Nicht Erich Maria Remarque, sondern Andreas Latzko. Unheimlich spannende Begegnungen. Also wir waren auch immer wieder überrascht, wie viele Kreise sich da berühren. Und deshalb, das ist mir ganz wichtig, es ist eine kulturgeschichtliche Perspektive, die eben nicht die Kunst, die Literatur, den Sport separiert, sondern zeigt, das gehörte ursprünglich zusammen. Und deutlich wird das an den Objekten, an Kirchners Grammophon, an den Skiern, die Agnes Sürsen mitgebracht hat, an den Notizbüchern von Thomas Mann.
Wie sind Sie denn an dieses Bild von Ernst Kirchner gekommen?
Das war ein aufmerksamer Privatbesitzer, der von unserem Projekt erfahren hat und dann gemeint hat, ja übrigens, ich habe da noch was, hättet ihr da Interesse dran? Hatten wir natürlich großes Interesse. Das ist immer das Allerschönste, wenn schon im Vorfeld der Ausstellung ja ein Interesse geweckt ist und dazu beiträgt, dass dann Dinge noch dazukommen, von denen man überhaupt keine Ahnung hatte. Und wir haben auch dann zum Beispiel dieses Buch von der englischen Suffragette Elizabeth Haraden, Ships That Passes the Night, im Internet dann per Zufall die Ausgabe gefunden von der English Library Davos. Also das war auch Bestandteil der English Library, notabene die größte englischsprachige Bibliothek auf dem Kontinent. Das gleiche gilt für die russische in Davos vor dem Ersten Weltkrieg.
Und wie, Herr Hess, verschränken Sie dann in Ihrer Ausstellung die Kunst mit der Bedeutung, die der Hochgebirgsort halt für die Medizin und die Geschichte hatte?
Also Museum ist ja zum einen Forschung, Wissenschaft, auf der anderen Seite ist es natürlich auch Inszenierung. Wir haben die Zauberberge durch einen Frankfurter Bühnenmaler auf die Wände malen lassen, eine schöne Illusion. Und es ist eine ganz offene, transparente Architektur, die von dem blauen Heinrich, das sind diese schönen Spuckfläschchen, ihm den Blick in den Sport gewährt, indem wir den klassischen Davoser Liegestuhl auf dem Kranke lagen mit einem Bob konfrontieren, um auch einfach zu zeigen, dass beides sitzende Haltung, aber ein völlig unterschiedliches Wahrnehmen der Zeit. Der eine zerdehnt die Zeit, man weiß nicht, ob er die Krankheit überlebt, und beim anderen geht es um eine maximale Beschleunigung im Eiskanal. Und diese Dinge werden einfach durch Sichtverbindungen immer wieder zusammengebracht.
Und wofür steht Davos heute? Wie kann man, oder tun Sie das in Ihrer Ausstellung, einen Bogen schlagen zu der Situation, die wir erleben seit einem Jahr, wo wir ja uns zurückziehen, gezwungenermaßen auch in abgeschlossenen kleinen Welten leben?
Natürlich, weil wir haben heute Covid-19. Die Tuberkulose ist vielleicht nicht ganz vergleichbar, aber es war eine Massenkrankheit, an der zigtausende von Menschen zu Tode gekommen sind, was heute in Europa nicht mehr der Fall ist. Aber die Tuberkulose ist immer noch weltweit eine der großen Seuchenerkrankungen. Und mich hat das immer fasziniert in den literarischen Beschreibungen, auch Hugo Marti und andere, von der horizontalen Lebenslage zu erfahren. Der Blick auf die Welt ist eine völlig andere, wenn ich krank bin. Und der Blick auf die Welt, auf unsere Vergangenheit, ist aus unserer Covid-Situation auch nochmal eine völlig andere. Insofern hat natürlich Covid eine zusätzliche Dimension für diese Ausstellung gegeben, denn was übrig geblieben ist vom Kurort Davos, mit dem Streptomycin 1943 war das Antibiotikum gegen die Tuberkulose gefunden und damit hatte der Ort eigentlich seine ursprüngliche Bestimmung verloren. Aber was übrig geblieben ist von der Krise, ist Kultur. Und ich glaube, das ist eine Botschaft für heute, ein Brückenschlag von der Krise in die Kultur. Wir schaffen Kultur und ich hoffe, dass auch Covid dazu beiträgt, dass es danach etwas gibt. Und das wird Kultur sein, wenn überhaupt irgendwas.
Am 18. Februar wird die Ausstellung über den Mythos Davos in Kunst und Literatur eröffnet. Sie bleibt bis Anfang Oktober im Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg. Daniel Hess leitet das Museum. Ihnen, Herr Hess, vielen Dank für das Gespräch.
Guten Abend.
Vor 6 Jahren hat der Duisburger Mäzen Hans Grote der Kunsthalle Mannheim 38 hochkarätige Werke aus seiner Anselm-Kiefer-Sammlung als Dauerleihgabe überlassen. Grote besitzt die weltweit größte Privatsammlung mit Arbeiten des in Frankreich lebenden Künstlers. In den Folgejahren wurde der Neubau der Kunsthalle Mannheim angegangen. Das spektakuläre Gebäude ist ein wunderbarer Ort, um das Kiefer-Konvolut zu präsentieren, aber der zweite Lockdown verzögert die Eröffnung der Ausstellung. Zuerst wollte die Kunsthalle keine digitalen Angebote zur Kiefer-Schau anbieten, weil man befürchtete, dass die großformatigen Werke auf kleinen Computerbildschirmen nicht richtig zur Geltung kämen. Doch jetzt ist es möglich, sich den Audioguide samt Bildergalerie herunterzuladen. Und die Presse durfte die Ausstellung vorab schon mal sehen. Marie-Dominique Wetzel berichtet.
Betritt man die Anselm-Kiefer-Ausstellung in der Mannheimer Kunsthalle, versteht man sofort, warum Direktor Johann Holten gezögert hat, gleich im November schon einen Videorundgang ins Netz zu stellen. Diese Werke müssen im Original erlebt werden, und zwar am besten in solch hellen, großen Räumen, wie sie der Neubau der Kunsthalle Mannheim zu bieten hat.
Wir haben tatsächlich alle Stellwandsysteme von den Räumen entfernt. Wir öffnen auch alle 4 große Türen zum Atrium, um eben das Lichtdurchflutete diese Räume zu nutzen, weil es ist so ein bisschen, als ob sozusagen fast die Räume haben nach den Werken von Anselm Kiefer geschrien, wie auch die Werke Anselm Kiefers nach den Räumen.
Besonders eindrucksvoll zeigt sich das bei der monumentalen Rauminstallation Palmsonntag. Sie besteht aus einer 14 Meter langen Palme, die liegt samt Blättern, Stamm und Wurzelballen auf dem Boden wie ein Gestürzter. Und hinter der Palme hängt ein langgestreckter Bilderfries aus 2x15 Werken, der die ganze Raumbreite einnimmt. In den großen Bleirahmen stecken in Gips getauchte Palmwedel. Das Ganze wirkt wie ein riesiges Bühnenbild oder eben wie ein Prozessionszug. Das Werk Palmsonntag ist zum ersten Mal überhaupt in Deutschland ausgestellt. Es ins Museum zu bringen, war eine echte Herausforderung, sagt Johann Holten, auch wenn es keine echte Palme ist.
Aber wirklich eine täuschende Spiel mit der Echtheit. Aber es ist tatsächlich, wenn man die auch denn anfasst, wird klar, das ist also nicht nachgebastelt mit Kunststoff, sondern in einem sehr komplexen Prozess sozusagen zum Kunststoff geworden. Und somit ist er auch überhaupt transportierbar, ohne auseinanderzufallen.
Anselm Kiefer integriert in seine Werke immer wieder pflanzliches Material. In der Mannheimer Ausstellung findet man eine Königskerze, ganze Bündel von Sonnenblumen, Dutzende Tulpen, ebenso wie 60 Millionen Erbsen. Die hat der Künstler in seiner Installation Volkszählung Leviathan verarbeitet. In einen Stahlcontainer hat er dicht gedrängt lauter Bahnen aus Blei gehängt, in die unzählige Erbsen gepresst wurden. Sie stehen für die 60 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner, die bei der Volkszählung im Jahr 1987 in Deutschland erfasst worden waren. Über den Container windet sich eine Schlange, der Leviathan, der seit Thomas Hobbes für die Allmacht des Staates steht. Eine der wenigen Arbeiten, in denen sich der Künstler mit aktuellem politischen Geschehen auseinandergesetzt hat. Ansonsten schaut er vor allem in die deutsche Vergangenheit. Anselm Kiefer, 1945 in den letzten Kriegswochen in einem Luftschutzkeller in Donaueschingen geboren, arbeitete sich an den deutschen Nationalmythen ab, bevor er sich in seinen Werken immer wieder mit der Nazizeit auseinandersetzte. Insbesondere mit der weitgehenden Vernichtung jüdischer Kultur in Deutschland und mit dem Holocaust. Dafür steht in der Mannheimer Ausstellung unter anderem das Bild »Schwarze Flocken«, inspiriert durch das gleichnamige Gedicht von Paul Celan. Auf einer mit dicken Farbschichten aufgetragenen weißgrauen Landschaft ragen verkohlte Holzstücke heraus und in der oberen Hälfte ist ein großes bleiernes Buch angebracht, aus dem die Zeilen des Gedichts herauszurieseln scheinen, die Kiefer handschriftlich in die Furchen der Landschaft geschrieben hat. Bücher und andere Objekte aus Blei tauchen immer wieder in Kiefers Werken auf. Der Kurator der Mannheimer Ausstellung, Sebastian Baden.
Das Blei kam offenbar durch den besonderen Umstand in das Werk von Anselm Kiefer, dass der Künstler die Möglichkeit hatte, das alte Dach des renovierten Kölner Doms verwenden zu können. Die mystische Verwendung des Materials als Bildträger und Werkstoff ist bestimmt auch durch Josef Beuys inspiriert, den Anselm Kiefer gut kannte.
Und mit dem er die Vorliebe für außergewöhnliche, eher minderwertige Materialien teilt. Durch die Ausstellung wird deutlich, welch großen Schatz die Kunsthalle Mannheim mit dem Konvolut aus der Grote-Sammlung erhalten hat. Aus 3 Schaffensjahrzehnten des Künstlers sind Schlüsselwerke dabei, die typisch für Kiefers Themen, Arbeitsweise und Materialien sind. Und ebenso für die überwältigenden Ausmaße, sagt Kurator Sebastian Baden.
Anselm Kiefer hat in seinem Werk immer größer werdende Dimensionen angestrebt. Das sieht man an den Ausmaßen seiner Ateliers, die immer größer werden. Die Bilder, Skulpturen und Installationen von Anselm Kiefer füllen ganze Räume. Und bei diesen Maßstäben jenseits menschlicher Dimensionen würde ich von einem bewusst inszenierten Überwältigungseffekt sprechen.
Doch dieser Überwältigungseffekt stellt sich natürlich nur ein, wenn man die Arbeiten von Anselm Kiefer live im Museum erleben kann. Und trotzdem ist es gut, dass sich die Kunsthalle Mannheim nach langem Zögern nun doch entschlossen hat, digitale Einblicke in die Ausstellung zu gewähren.
Wann die Anselm Kiefer-Ausstellung in der Mannheimer Kunsthalle eröffnet werden kann, ist noch nicht spruchreif, aber ihre Laufzeit wurde schon mal verlängert bis zum 22. August. In mehr als 300 Filmproduktionen hat Herbert Köfer mitgespielt. Er war einer der beliebtesten Entertainer Ostdeutschlands und derjenige, der die erste und die letzte Sendung des DDR-Fernsehens moderierte. Ein Pionier sozusagen. Heute hat Herbert Köfer seinen 100. Geburtstag gefeiert. Ein paar Tage vor diesem großen Ereignis hat Olaf Kosert den Schauspieler besucht.
Es soll eine schwere Geburt gewesen sein an jenem 17. Februar 1921 in Berlin. Eine Steißgeburt.
Ja, es stimmt. Ich habe die Welt mit meinem Hinterteil begrüßt.
So beweist Herbert Köfer schon in den ersten Sekunden seines Lebens seinen Sinn für Humor. Dabei wechselt er nach dem Schauspielstudium am Deutschen Theater zunächst ins ernste Fach. Er wird der erste Nachrichtensprecher im deutschen Fernsehen überhaupt und präsentiert 1952 die Premiere der aktuellen Kamera.
An dem Tag hatte der Genosse Stalin Geburtstag und das war die erste Meldung, die ich gemacht habe.
Nur wenig später besinnt er sich auf sein Talent als Humorist, Kabarettist und Entertainer. Komödien, Schwänke, Sketche machen ihn zu einem der großen Publikumslieblinge der DDR.
Was rede ich mir überhaupt auf? Manche Frauen können anziehen, was sie wollen, denen steht überhaupt nichts.
Ja, manche Männer können aussehen, was sie wollen.
Doch Herbert Köfer scheut sich auch nicht, die Erwartungen des Publikums zu brechen. 1963 beeindruckt er mit kühler Präzision als KZ-Kommandant im DEFA-Klassiker Nackt unter Wölfen.
Wer ist das polnische Schwein Kopinski? Herkommen! Wo ist das Kind?
Seinen Ruhm als Volksschauspieler begründen Serien wie Geschichten über den Gartenzaun und natürlich Rentner haben niemals Zeit, jeweils mit seiner Filmpartnerin Helga Göring. Es gab nicht wenige, die glaubten, die beiden wären wirklich miteinander verheiratet. Neben der ersten Sendung des DDR-Fernsehens war Herbert Köfer auch bei der letzten dabei und ging nach der Wende zurück auf die Bühne, gründete sein eigenes Tourneetheater, trat aber auch immer wieder in Filmen und Serien auf, zuletzt in der ARD-Produktion Krauses Zukunft.
Na, darf man probieren?
Vielleicht ein bisschen zu viel Kümmel.
Na, Opa.
Opa?
Fragt man Herbert Köfer nach dem Grund für sein stolzes Alter, erklärt er es mit den Menschen, die ihn begleitet haben.
Ich habe immer versucht, gute Freunde zu haben. Und die haben mein Leben locker und leicht gemacht. Und gerade auch für meinen Schauspielerberuf war das so, dass ich so leben konnte, wie ich es wollte.
Was für ein Glück, wenn man so etwas sagen kann. Herbert Köfer ist 100 Jahre alt geworden. Und schon sind wir einen Tag weiter. Gregor Sander kennt den Stoff der Kulturseiten vom 17. Februar.
Dass das mit dem Schreiben im Feuilleton gar nicht so einfach ist, erklärt uns Claudius Seidel in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Wer das Schreiben ernst nimmt, erlebt schon die Frage, ob er jetzt einen Punkt setzen solle oder lieber ein vorsichtigeres Semikolon als erschütterndes inneres Drama. Selbst ein Zeitungstext kann so zum tief erlebten und heftig empfundenen Konflikt des Autors mit sich selbst werden. Und wenn er endlich fertig ist, der Artikel, dann spüren auch die sensibleren Leser, dass was da in der Zeitung steht, nicht nur erlebt, sondern manchmal geradezu erlitten ist. Bestätigt bekommt man diese These beim Hinüberblättern in die Tageszeitung Die Welt. Dort verkündet Elmar Krekeler: Ohne Musik wäre das Leben ein Irrtum. Das gilt besonders in Zeiten der Isolation. Und so wird Musik empfohlen, die laut Dr. Krekeler als Antidepressiva wirken. Etwa das Album des Jazzpianisten Fred Hirsch, das dieser während der ersten New Yorker Corona-Welle im Haus eines Freundes täglich zusammenspielte und gleichzeitig aufnehmen ließ. Standards, Coverversionen, ein bisschen Joni Mitchell und auch Cole Porter ist dabei. Der sensible Leser des kreklerischen Textes spürt hier sofort, dass diese Musik erlebt, wenn nicht sogar erlitten wurde. Vom medialen Getöse und dem Bombardement der Zahlen wundgeschossen, setzt man sich hin, drückt einen Knopf und fühlt sich wohl. Hirsch macht jedes zum Office-Home missbrauchte Wohnzimmer Hüge. Aus den Klassikern werden intime Briefe voller leisem Witz und sanfter Melancholie, schreibt der Weltautor, und was will man mehr? Vielleicht ein Comic aus dem ersten deutschen Corona-Lockdown? Ralf König hat es gezeichnet und erzählt in der Süddeutschen Zeitung die Entstehungsgeschichte. Ich habe zuerst ein paar Corona-Cartoons auf Facebook gepostet, was ich sehr selten tue. Mit der Umsonstbespaßung habe ich ein Problem. Ich lebe vom Buchverkauf. Aber dann ging das total durch die Decke. Alle saßen ja plötzlich auf dem Sofa und sollten zu Hause bleiben. Da ja nun schon wieder alle auf dem Sofa hocken und zu Hause bleiben sollen, trifft Königs Corona-Tagebuch vermutlich auf empfängliche Leser. Mit Konrad und Paul hat er auf altbekannte, knollennasige Charaktere zurückgegriffen und erklärt Martina Knoben auch warum. Wenn Charaktere anfangen, ein Eigenleben zu entwickeln, vereinfacht das vieles. Ich höre denen quasi nur zu. Konrad und Paul sind ideal für so einen täglichen Strip. Von einem, der Stimmen hört, kommen wir zu einem Bürgermeister, der der Stimme eines seiner populären Stadtkinder gefolgt ist. Der Bremer Jan Böhmermann empfahl im ZDF-Magazin Royal seine Heimatstadt an der Weser statt Dubai als Influencer-Paradies. Wann wird Bremen das höchste Haus der Welt errichten? Und ein paar künstliche Inseln vor Bremerhaven sollten schon drin sein, frotzelt Harald Hordich in der SZ. Und der Bremer Bürgermeister Andreas Bovenschulte antwortet: Das wird wohl noch ein bisschen dauern. Aber wir haben ja den fast 150 Meter hohen Fallturm, in dem wir Experimente mit der Schwerelosigkeit durchführen. In dem Turm fallen Dinge viel schneller als irgendwo in Dubai. Aber ob deutsche Influencer wirklich an der Erforschung des tiefen Falls interessiert sind? Da kehren wir doch lieber nochmal nach Köln zurück, das Ralf König in der SZ so beschreibt. Köln ist normalerweise eine sehr anstrengende Stadt mit zu viel Menschen, zu viel Verkehr. Jetzt war die Stadt ein Luftkurort. Ist sie ja immer noch, nur das Wetter ist schlechter. Eben. Und in diesem schlechten Wetter hätte normalerweise der Karneval stattgefunden, der nun auch enden würde. In der FAZ beschert ihm Hubert Spiegel immerhin ein sprachliches Ende. Ohrenbetäubender Lärm hebt an. Gewaltige Schallwellen lassen den Dom erzittern. Die ganze Stadt vibriert. Es klingt, als würde sich mit einem Mal der Erdboden auftun. Dabei sind es nur die Kölner, die ihre Bücher zuklappen. Allerdings alle gleichzeitig. Befehl von oben. Am Aschermittwoch ist schließlich alles vorbei.
Gregor Sander hat für uns die Feuilletons vom Mittwoch gelesen. Und das war Fazit heute mit Sigurd Brinkmann.